ARD Sounds.
Als Walter Ulbricht seinen berühmten Satz gesprochen hat, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten, standen einige CMV 563 Mikrofonverstärker mit MK55 Kapseln vor ihm, die das übertragen haben.
Ein Mikrofon aus Thüringen war dabei, als Geschichte geschrieben wurde. Und bis heute sind Mikrofone aus Gefäll weltweit dort im Einsatz, wo Klang wirklich zählt. Ich bin Johannes Michael Noack und einmal pro Woche stelle ich Ihnen diese Hidden Champions vor, die unsichtbaren Champions aus Thüringen.
Unsichtbar groß. Thüringens Hidden Champions erzählen.
Und mein Gast im Studio ist der Chef Matthias Domke. Herzlich willkommen.
Schönen guten Tag.
Herr Domke, wenn Sie in einem Satz erklären müssten, was macht Mikrotec Gefäll?
Wir machen Mikrofone, und zwar sowohl Audiomikrofone als auch Messmikrofone. Eine unserer Besonderheiten, dass wir in beiden Bereichen unterwegs sind.
Wir müssen uns erst, glaube ich, mal ein bisschen Zeit nehmen für die Geschichte des Unternehmens, weil die fand ich ja extrem spannend. Das ging los 1928, und jetzt müssten Sie bitte einsetzen.
1928 hat Georg Neumann in Berlin eine Firma gegründet, Georg Neumann und Co., mit dem Ziel, Kondensatormikrofone in Serie zu bauen. Das hat dann auch gut funktioniert. Die ersten Mikrofone kamen Anfang der 30er Jahre auf den Markt und wurden dann sehr stark auch im Rundfunk eingesetzt. Man musste früh allerdings auch sich um die Messmikrofone kümmern, denn um Audiomikrofone in Serie produzieren zu können, muss man diese auch messen, um deren Klangeigenschaften, Qualitätsparameter und so weiter beurteilen zu können, Toleranzen einhalten, alles was da dazugehört. Während des Zweiten Weltkriegs, 1943, kam dann das Unternehmen in Berlin leider zu Schaden durch Brand- und Bombenschäden. Und man hat sich eine Produktionsstätte gesucht oder allgemeine Betriebsstätte. Ich sage immer, die so abgelegen ist, dass niemand auf die Idee kommt, dort eine Bombe hinzuwerfen. Das war dann Gefäll im Thüringer Wald. Da hat man in Berlin alles eingepackt, was noch da war.
Kann man irgendwie nachvollziehen, warum dieser Ort geworden ist, oder?
Ich selbst leider nicht. Okay. Ich habe keine Unterlagen dazu.
Lassen wir es mal so stehen als These, der Ort, der am weitesten weg liegt.
Ja.
Also man hat alles eingepackt und ist nach Gefäll gekommen.
Und ist nach Gefäll gekommen, hat dort alles aufgebaut und weitergemacht mit der Mikrofonproduktion. Unter schwierigen Bedingungen auf jeden Fall, aber es konnte weitergehen.
Nun kam das Kriegsende. Deutschland wurde aufgeteilt.
Kriegsende, und Gefäll war zunächst amerikanische Besatzungszone, später dann russische. Und Georg Neumann hatte sich dann nach Ende des Zweiten Weltkriegs entschlossen, zunächst nach Heilbronn, dann zurück nach West-Berlin zu gehen, und hat dort wieder eine Mikrofonfirma gegründet, Georg Neumann GmbH, und hatte von da an zwei Firmen, die sich mit Entwicklung, Fertigung und Vertrieb von Mikrofonen beschäftigt hat.
Aber in Gefäll wurde trotzdem weiter produziert?
Genau. In Gefäll gab es die Georg Neumann und Co. nach wie vor, und in West-Berlin die Georg Neumann GmbH. Beide haben Mikrofone produziert, und bei beiden war Georg Neumann nach wie vor Gesellschafter.
Dann ging es wie weiter?
Irgendwann Anfang der 70er Jahre hat das DDR-Regime Georg Neumann und Co. enteignet in Gefäll. Das heißt, die Firma gab es noch, im Handelsregister war sie nie gelöscht, und Georg Neumann war bis zu seinem Tod auch weiterhin Gesellschafter. Georg Neumann und Co. hatten nur plötzlich keine Produktionsmittel mehr. Die wurden umbenannt in VEB Mikrofontechnik Gefäll und gehörten dann zum RFT-Kombinat. Die Mikrofone, die bis dahin mit Georg-Neumann-Logo gelabelt wurden, bekamen ab dann das Markenzeichen RFT und wurden so bis zur Wende dann weiterverkauft. RFT bzw. VEB Mikrofontechnik Gefäll.
Bis zur Wende, und dann?
Danach wurde es auch für VEB Mikrofontechnik Gefäll sowie für viele andere Unternehmen ziemlich schwierig, weil plötzlich Märkte zusammengebrochen sind. Aufgrund der Währungsumstellung musste man sich neue Märkte suchen. Und es gab gute Kontakte gleich nach der Wende zur Mikrofonfirma Georg Neumann GmbH in Berlin, die auch geholfen haben, bei ersten Händlern im damals westlichen Ausland Fuß zu fassen, dort Geschäfte aufzubauen. Ja, und so konnte das Ganze halbwegs stabil nach der Wende erstmal weitergehen und sich dann recht gut entwickeln. Die Georg Neumann KG, die aus Georg Neumann und Co. hervorgegangen ist, konnte, da sie noch gab, einen Rückübertragungsanspruch stellen und erhielt dann 1992 VEB Mikrofontechnik Gefäll, nun als Mikrotec Gefäll GmbH, zurück. Hat sich entschieden, diese Konstellation so zu lassen und nur die Eigentümerschaft an Mikrotech Gefell GmbH auszuüben. Nur in Anführungsstrichen natürlich. Sodass wir eine eigenständige GmbH sind und unsere Eigentümerin ist die Georg Neumann KG.
Und Sie sind in einem Gebäude, was in DDR-Zeiten gebaut wurde und produzieren dort immer noch?
Wir sind, genauso ist es. Wir sind in 3 Gebäuden, beziehungsweise 4, die zu DDR-Zeiten gebaut wurden, produzieren dann immer noch. Unser jetziges Hauptgebäude wurde in den 80ern gebaut. Damals hat das Unternehmen angefangen, auch sich mit Laserentwicklung und Fertigung zu beschäftigen. Dafür wurde das Gebäude gebaut. Das ist nach der Wende allerdings nicht fortgeführt worden und dann stand das Gebäude frei für die Mikrofonproduktion. Da sind wir heute immer noch.
Ein solches Urgetüm von Laser hat mir Ihr Mitarbeiter, der Herr Wagner, auch gezeigt.
Das ist ein Neodym-Jagdlaser, der natürlich so noch vollständig ist, wie er war, aber nicht mehr zu betreiben jetzt. Die Steuerung ist in dem Kasten gewesen.
Kasten ist gut, das ist ein Schrank, ne?
Ja, ein schwerer Schrank. Und im Keller ein kleiner Kühlteich und auf dem Dach ein Kühlturm noch damit. Schön ist auch, das ist ein Karton. Diese Gartenschlauchanschlüsse hier für die Kühlschläuche.
Tatsächlich.
Bloß, wir sind ja eine moderne Firma. Das war also das eigene Produkt. Das lief jetzt bis 2013, dieser Laser, mit dieser nostalgischen Computertechnik. Mhm. Und dann wurde aber ein neues, modernes Gerät gekauft, was heute natürlich im täglichen Einsatz ist.
Kurze Erinnerung, bevor es weitergeht. Das hier ist eine Spezialfolge. Normalerweise gibt es in diesem Kanal jeden Tag aktuelle News, fundierte Reportagen und kluge Interviews aus Thüringen. Unsere Reporterinnen und Reporter sind dazu im ganzen Land unterwegs. Wenn Sie immer informiert sein wollen, abonnieren Sie uns. Top-Thema Thüringen in ARD Sounds.
Gucken wir noch mal ganz kurz auf die Ost-DDR-Zeit zurück. Das heißt, alles, was damals an Mikrofonen irgendwo, an hochwertigen Mikrofonen eingesetzt war im Osten, das kam aus Gefell.
Ja, und zwar sowohl Audiomikrofone als auch die Messmikrofone.
Und Audiomikrofone, das ist nur für uns jetzt und für die wir vielleicht viel fern gesehen haben. Da kennt man ja noch so einige Geräte. Ich erinnere mich an diese fast eckigen Kästen, diese Handmikrofone, wo unten so ein Draht baumelte, das waren die ersten Funkmikrofone.
Ja, das waren Funkmikrofone, die haben wir auch vor der Wende gebaut. Da die Frequenzbereiche nach der Wende sich aber geändert hatten und kein Personal zur Verfügung stand für eine Neuentwicklung im HF-Technikbereich, hat man sich entschlossen, diesen Produktbereich aufzugeben, zumal es da auch schon sehr starke Mitbewerber im westlichen Bereich gab. Wir haben uns damals auf die Mikrofone für Studioanwendungen, Rundfunk, Aufnahmestudios und so weiter konzentriert. Hauptsächlich hochwertige Mikrofone, Röhrenmikrofone, aber auch Großmembran-Transistormikrofone. Und ja, das ist bis heute unsere Kernkompetenz.
Diese Urmikrofone von Neumann, die kennt man ja noch. Das ist so eine dicke Röhre und oben drauf sitzt dann so ein kleiner Stab und mit so einem runden, was dann oben das mit dem Membran ist sozusagen. Ne? Diese Klassiker aus Filmen, aus alten Schwarz-Weiß-Filmen, da tauchen die immer noch auf. Ne?
Genau, und an der Kapsel, die da drin sich befindet, hat sich bis heute auch so gut wie nichts geändert. Das ist die berühmte M7-Kapsel. Mhm. Das ist eine Großmembran-Kondensatormikrofon-Kapsel, die mit 2 Membranen bespannt ist. Die Membranen werden bei uns selbst hergestellt aus PVC-Material, was auch im Unternehmen selbst synthetisiert wird, weil es das so am Markt sonst nicht gibt. Aber dadurch sind wir in der Lage, diese Kapsel, die es seit den 30er Jahren gibt und die seitdem auch den Klang vieler Aufnahmen prägte, nach wie vor zu fertigen und auch die Mikrofone, die diese Kapsel beinhalten.
Mhm. Kommen wir nochmal darauf zurück später. Wie erklären Sie denn im Außenstehenden den Unterschied zwischen Neumann und Gefell?
Ja, das ist die Frage, ob es da einen großen Unterschied gibt.
Kann ja auch sein.
Neumann ist eine Mikrofonmarke und Gefell ist eine Mikrofonmarke.
Aber die DNA ist ja quasi die gleiche.
Die DNA, ne? Ist die gleiche und es gab auch immer zu bestimmten Zeiten durchaus auch gemeinsame Aktivitäten. Als Georg Neumann nach dem Zweiten Weltkrieg mit seiner neuen Firma in Berlin startete, wurde er aus Gefell mit Komponenten beliefert. Später, als es bestimmte Komponenten in der damaligen DDR für VEB-Mikrofontechnik Gefell nicht mehr so richtig gab, hat Georg Neumann Georg Neumann GmbH ausgeholfen. Ja,
Das war sicherlich nicht immer auf dem allerlegalsten Wegen, aber es hatte sich bewährt.
Gibt's heute noch Berührungspunkte?
Ja, die gibt's. Wir sind auf technischer Ebene natürlich in diversen Normungsausschüssen und Gremien gemeinsam aktiv. Es gibt auch auf meiner Ebene Kontakte, dass man sich hin und wieder mal austauscht, was beide Unternehmen machen. Ja, ich denke immer, es ist wichtig, dass man miteinander kommuniziert.
Mhm. Wie sind Ihre Geschichte? Wie sind Sie denn nach Gefell gekommen?
Durch Abwerbung.
Wir können ganz ehrlich sein.
Ja. Ich kannte das Unternehmen natürlich auch schon aus DDR-Zeiten. Damals hatte ich mich schon für Audiotechnik interessiert und kannte demzufolge auch die Mikrofone, die ich mir allerdings damals noch nicht leisten konnte. Nach der Wende habe ich mir dann die ersten Mikrofone organisiert von Gefell.
Organisiert, klingt interessant.
Ja, gab damals einige Kulturhäuser, die diese Mikrofone nicht mehr brauchten. Und da hatte man gute Gelegenheit, an diese Technik, die man vor der Wende immer gerne haben wollte, ranzukommen. Ich war dann während meines Studiums ein Jahr in Berlin am ehemaligen Rundfunk- und Fernsehtechnischen Zentralamt. Damals schon Deutsche Telekom, Bereich technische Akustik. Und dort gab es immer Treffen von einer Arbeitsgemeinschaft, die sich mit Audiotechnik und Elektroakustik deutschlandweit beschäftigt hat. Und zu einem dieser Treffen kamen zwei Mitarbeiter von Mikrotech Gefell, Herr Künast und Herr Karl. Und das waren so die ersten persönlichen Kontakte, die ich dann zur Firma hatte. Das hat sich dann über die 2000er Jahre immer weiter entwickelt. Damals hatte ich mein eigenes Ingenieurbüro, habe mich mit Entwicklungen in der Elektroakustik hauptsächlich beschäftigt.
Aber weit weg, in Sachsen und gar nicht in Thüringen.
Ja, meine ursprüngliche Heimat ist eher so der Bereich südwestlich von Leipzig. Mhm. Ungefähr 100 Kilometer weg von Gefell. Genau, im elektroakustischen Bereich haben wir uns da viel mit Lautsprecher, Mikrofonentwicklung und der Messtechnik dafür beschäftigt. Und einer unserer Kunden war Mikrotech Gefell. Und 2009 kam dann ein Anruf, ob ich mir vorstellen könnte, auch komplett dort zu arbeiten. Und ja, bei weiterem Nachfragen lief es dann darauf hinaus, auch die Geschäftsführung zu übernehmen ab 2010. Und nach kurzer Bedenkzeit habe ich mich fürs Jahr entschieden. Seit Juli 2010, bin ich Geschäftsführer von Mikrotech Gefell. Und was ich an dem Job am meisten mag, ist, dass er extrem abwechslungsreich ist. Also es wird nie langweilig. Ich habe ja meine Wurzeln im technischen Bereich als Elektroingenieur, habe mich deshalb natürlich mit Entwicklung beschäftigt, aber administrative Sachen, Buchhaltung, juristische Dinge, gehört alles dazu und ja, macht die Arbeit sehr vielseitig und spannend.
Das Administrative tatsächlich, oder?
Ja.
Ist es der Faible doch eher für die Technik noch da? Ich meine, Buchhaltung finde ich jetzt immer so ein bisschen unsexy und unspannend, aber...
Ja, allerdings die Ergebnisse, die man dann sieht, wenn man die ganze Feinarbeit in der Buchhaltung gemacht hat, sind dann doch spannend und auch sehr hilfreich für die weitere Ausrichtung und Entwicklung des Unternehmens.
Ich vermute mal, Mathematik hat in Ihrem Studium auch die eine oder andere Rolle gespielt.
Das hat sie und das tut sie immer noch.
Hört man
ich
da
gehöre
so
auch zu den Leuten, denen das Spaß macht.
Jetzt müssen Sie ja bei mir hier in ein Neumann-Mikrofon sprechen. Wurmt Sie das ein bisschen oder...
Nein, gar nicht.
Es ist ja so, dass beim Mitteldeutschen Rundfunk und in der ARD relativ viele Sender mit Neumann ausgestattet sind. Aber sie haben auch, Mikrotech Gefell hat Felder in Skandinavien, weiß ich, wo sie sehr, sehr präsent sind im Hörfunk.
Ja, Skandinavien gehört dazu. Der schwedische Rundfunk, der dänische Rundfunk, der norwegische Rundfunk ist extrem stark ausgestattet. Außerhalb von Europa auf jeden Fall China gehört dazu. In Südamerika gibt's viele Rundfunkstudios, die mit Mikrotech Gefell ausgestattet sind.
Also der Kundenkreis ist sehr, sehr weit. Weltweit sind Sie da unterwegs?
Wir sind weltweit unterwegs. Es gibt allerdings auch noch einige weiße Flecken dort auf der Landkarte von der ganzen Welt. Und ja, das sind so die Aufgaben für die nächsten Jahre.
Wie wollen Sie es angehen? Hinreisen selbst oder gibt es da andere Wege?
Hinreisen wäre natürlich immer schön, gerade in einige Länder, die einen auch persönlich interessieren. Aber es ist natürlich von Gefell aus alles nicht zu schaffen. Das geht nur mit entsprechenden Partnern vor Ort, die gilt zu finden. Oder teilweise hat man sie schon gefunden und dann muss man entsprechende Strategien entwickeln, wie man dort besser Fuß fassen kann.
Sie haben die M7-Kapsel vorhin schon angesprochen. Wenn Sie ein Mikrofon raussuchen müssten, wo Sie sagen, das ist so typisch Gefell und das ist mein Liebling, was wäre das?
Das wäre wirklich eins mit M7-Kapsel, obwohl ich als Ingenieur zu einem anderen greifen müsste, aufgrund der Messwerte.
Okay.
Als Ingenieur müsste mir das M930 am besten gefallen.
Weil?
Das ist auch ein sehr gutes Mikrofon. Das ist unser rauschärmstes Audiomikrofon. Es hat einen sehr ausgewogenen Frequenzgang, ist extrem übersteuerungsfest. Ja, ist ein Großmembran-Transistormikrofon. Und wenn ich dann aber dieses Mikrofon und eins mit M7-Kapsel, speziell das Röhrenmikrofon M92.1, von Instrument oder von Gesangssolisten, Sprecherstelle, dann greift meine Seele doch eher zum Röhrenmikrofon. Also es ist eine rein subjektive Geschichte.
Also das spricht nicht der Ingenieur, sondern da spricht der Bauch des Ingenieurs.
Da spricht der Bauch des Ingenieurs, so ist es.
Man liest ja weltweit viel über diese M7-Kapsel. Was bedeutet die für Sie persönlich? Einfach nur dieses Geschichtliche oder ist es tatsächlich auch ein technisches Meisterwerk? Oder ist das schon wieder zu hoch gegriffen? Ich weiß es nicht.
Es ist auf jeden Fall ein Meisterwerk, das den Klang über Jahrzehnte geprägt hat und auch heute da noch positiv auffällt. Wie gesagt, wenn man sich die technischen Parameter anschaut, dann sieht man das nicht unbedingt in diesen technischen Parametern, aber in der reellen Aufnahmesituation dann sind die Ergebnisse nach wie vor hervorragend von dieser Kapsel.
Ja, das handelt sich hier um die M7-Kapsel, die eigentlich weltberühmt ist und die haben wir sogar jetzt schützen lassen, ist das nicht so?
Also den Klang oder die Bezeichnung Original M7 ist geschützt jetzt.
Die geht ja aufs 100-Jährige zu.
Das heißt, vor 100 Jahren so gut schon gebaut, dass es heute baugleich noch immer so hergestellt wird?
Naja, nicht ganz, aber das Grundprinzip, das Rad kann man ja auch nicht neu erfinden. Ne? Also das ist schon so gut durchdacht gewesen, dass man es heute noch verwendet, auch andere Hersteller letztendlich. Ne? Das ist
ja, ja, es gibt einige, die das kopieren. Die M7-Kapsel ist also was in der Welt mehrfach auftaucht. Und wir legen natürlich Wert darauf, dass die Original-M7-Kapsel aus Gefell kommt.
Das ist ein Nachbau, aber bei Weitem nicht so. Ne? Das sieht man. Ganz andere Bauweise, aber das ist China. Haben wir nur mal aus Test, haben wir das mal ausprobiert, was da rauskommt.
Ja. Und was kommt raus?
Viel zu laut und klingt doch nicht so.
Wenn man jetzt den Preis aber mal vergleicht, M7 aus Gefell und M7-Nachbau aus China?
Das ist komplette Handarbeit, bis ins Detail.
Ja, und das heißt, was muss ich da hinlegen dafür?
Naja, einen halben Tausender fast. Für die Kapsel allein, nicht fürs Mikrofon. Aber für die aus China kann man auch schon für 35 Euro was einkaufen.
Kann nicht gut sein.
Ja, also das.
Ja, hängt menschliches Herz mit drin. Also das muss man vom Gefühl haben. Und das ist nicht so einfach nachzumachen.
Und das ist ja Handarbeit. Ich habe mir das ja bei Ihnen angeguckt. Das ist richtig Handarbeit. Da müssen Leute ran. Also das ist keine Maschine oder kein Roboter, der das macht. Erklären Sie doch mal dem Laien, warum die Handarbeit in diesem Segment so wichtig ist und warum man das nicht maschinell machen kann.
Ja, insbesondere bei der M7-Kapsel geht es ja damit los, dass wir die Membranen brauchen. Die sind bei dieser Kapsel aus PVC, was es so am Markt nicht gibt, weil man braucht ein sehr steifes PVC, was zerbrechen würde, wenn man irgendwelche Folien draus machen würde, die sich biegen müssten und so weiter. Ne? Und ja, deshalb muss man dieses PVC zunächst selbst synthetisieren. Das geht erstmal am besten durch einen Mitarbeiter, der genau weiß, was man wie zusammen mischen muss, filtern und alles, was dazugehört. Dann werden die Membranen gegossen, müssen abtrocknen, von dem Träger gelöst werden und dann auf die Kapseln geklebt und alles individuell abgestimmt, sodass aus der Membran individuell abgestimmt auf die Elektrode geklebt dann eine M7-Kapsel wird.
Aber ist nicht die Fehleranfälligkeit relativ hoch bei Handarbeit?
Während des Prozesses ist natürlich immer wieder Messung erforderlich, der Parameter des Mikrofons. Und dadurch hat man die Möglichkeit, durch Vergleichen der Messergebnisse mit den Eigenschaften, die das Mikrofon bekommen soll, immer zu reagieren und die Mikrofone so abzustimmen, dass sie dann so funktionieren, wie sie sollen.
Hier ist sozusagen der Bereich, wo Mikrofone zusammengebaut werden. In dem Raum hier alles, was nicht im speziellen Reinraum sein muss. Also hier wird normal Elektronik gelötet, Mechanik auch zusammengebaut. Nebenan in einem Raum, der verschlossen ist, nur durch ein Fenster sichtbar. Das ist ein staubfreier Raum, der etwas aufwendiger auch im Betrieb ist. Und dort sind natürlich die Sachen, die im Inneren der Mikrofonkapsel geschehen. Also dort werden die Mikrofonkapseln mit ihren Membranen montiert und auch gemessen, um sie zu überprüfen, ob die dann auch den Anforderungen entsprechen, und so lange eingestellt, bis die so sind, dass man sie dann in ein Mikrofon bauen kann. Und hier, wie gesagt, der Rest vom Mikrofon. Ja, also der Reinraum.
Aber die Kollegen müssen aber nicht nackt drin arbeiten, oder wie funktioniert das, wenn er früher kommt?
Die Kollegen, die sind sozusagen, gehen durch eine Schleuse, und dort wird nochmal Schuhwerk gewechselt. Da sind diese elektrostatisch nicht aufladbaren Matten auf dem Boden, also dass alles geerdet ist und so weiter, denn das ist wichtig bei Mikrofonen. Und ansonsten ist der Raum also durch anderes Personal nicht zugänglich.
Die Kollegen werden früher erstmal abgesaugt, wenn sie hier reinkommen, oder wie?
Nee, also es ist nicht die höchste Reinraumstufe, wie sie in der Mikroelektronik zuständig ist. Aber wir sind hier schon besser ausgerüstet, als man das überhaupt bräuchte, weil das war ja für die Laser gedacht. Und es gibt also auch ähnliche Firmen, die haben dann schon nicht ganz so gute Bedingungen dafür, extra abgegrenzte Räume und staubfreie Zone. Aber man muss sich noch nicht umziehen, wenn man in den Raum geht. Schuhwerk wird gewechselt. Und ansonsten ist eben die Anzahl der Personen begrenzt. Und es wird eben auch dort drin nur das aufbewahrt, was gebraucht wird.
Also meine Schnitten kann ich da früh nicht mit reinnehmen.
Das wäre schlecht.
Sie bekommen ja sicher auch Feedback von Ihren Kunden. Was glauben Sie denn, warum lieben Toningenieure, Künstler, Podcaster, warum lieben die ihre Mikrofone so? Obwohl sie ja auch nicht billig sind, muss man ja auch dazu sagen.
Das ist richtig. Da hat man schon diverse Erwartungen an das Mikrofon. Und was wir ganz häufig als Feedback kriegen, ist, dass mit unseren Mikrofonen die Arbeit dann entspannt ist. Man hat wenig Aufwand noch, die Mikrofone vom Frequenzgang her einzustellen, hat keinen Ärger mit zu hohem Rauschen, hat wenig Ärger mit Übersteuerungen, die auftreten können. Also die Handhabung dieser Mikrofone im praktischen Einsatz ist dann extrem einfach, und man kommt mit wenig Aufwand zu einem sehr guten Klangergebnis.
Und hier ist natürlich die modernste Serie unserer Studio- und Sprecher- und Gesangsmikrofone. Das ist die Familie M930. Das ist eines der besten Mikrofone überhaupt. Das hat also ein ganz geringes Eigenrauschen, trotzdem eine sehr, sehr hohe Aussteuerbarkeit. Und Sie können, so wie es mal in der Presse geschrieben wurde, das Knistern beim Graswachsen und das Starten eines Flugzeugs nebeneinander mit diesem Mikrofon aufnehmen.
Das ist also nicht zeitgleich, aber es geht.
Doch, also ja, das Mikrofon schon. Die Nachfolgetechnik ist natürlich dann, die hat meist etwas weniger Dynamik, um das zu übertragen, aber das Mikrofon kann das.
Ist das quasi auch schon der Unterschied von einem guten zu einem außergewöhnlichen Mikrofon?
Das denke ich schon, ja.
Okay. Was ist denn vielleicht das Missverständnis Nummer eins unter den Musikern, wenn es um Mikrofone geht? Man kann ja auch, wenn ich irgendwo, was weiß ich, in den Katalog schaue, ich kann ja auch für 30 Euro ein Mikrofon kaufen. Da sehe ich auch eine große Membran. Das ist eigentlich, sieht genauso aus wie eins von Ihnen. Aber trotzdem.
Vielleicht ist sogar der Frequenzgang noch ähnlich, aber wenn man dann praktisch damit arbeitet, dann merkt man die Unterschiede meistens im direkten AB-Vergleich. Also man sieht das kaum an den technischen Parametern, dass genau das auftritt, was ich gerade versucht habe zu beschreiben, dass das Klangerlebnis auf Anhieb passt, ohne noch groß an irgendwelchen anderen Geräten Einstellungen vornehmen zu müssen. Ein Missverständnis ist vielleicht noch, dass das Mikrofon irgendwelche Ungereimtheiten eines Künstlers gerade biegen kann. Das kann es natürlich nicht. Es kann es nur möglichst gut übertragen und damit helfen, den Künstler unverfälscht aufzunehmen.
Das, was das Mikrofon schon vergisst mitzunehmen, lässt sich ja auch nie wieder nachholen, ne?
Ja, so ist es.
Das ist quasi der erste Gatekeeper, wenn man so möchte.
Ja, das erste Element, was mit dem Schall, den wir möglichst authentisch aufzeichnen wollen, in Berührung kommt. Das ist dann tatsächlich für Mikrofon auch die Membran, weshalb wir so viel Wert drauf legen, bestimmte Membranen auch wirklich von Grund auf bei uns im Unternehmen zu fertigen. Das betrifft sowohl die Audiomikrofone als auch die Messmikrofone.
Deswegen kostet es auch ein bisschen mehr. Wir haben ja den Preis schon angesprochen, aber man kann es ja mal benennen. Was kostet ein gutes Mikrofon bei Ihnen, was eine M7-Kapsel trägt zum Beispiel?
Mikrofone mit M7-Kapsel beginnen so im Bereich zwischen 1.500 und 2.000 Euro, wenn es Einrichtcharakteristik haben soll. Und ja, geht dann bis über 6.000 Euro als Vintage-Röhrenmikrofon.
Die Messtechnik haben Sie ja auch schon angesprochen. Viele wissen gar nicht, dass Sie ja da eigentlich weltweit führend sind. Warum ist das so leise am Markt, die Mikrofonmesstechnik?
Ja, mit Mikrofonmesstechnik kommen viele im Tagesgeschäft nicht so in Berührung. Das ist dann mehr ein Industrieprodukt. Und gegenüber den Audiomikrofonen laufen die Messmikrofone bei uns auch mit weitaus höherer Stückzahl, was vor allem daran liegt, dass wir sehr viele Halbzoll-Messmikrofonkapseln produzieren, die von Schallpegelmessgeräteherstellern verwendet werden.
Heißt, was machen die damit?
Die schrauben diese Kapseln auf ihre Schallpegelmessgeräte, um den zu messenden Schall erstmal aufzunehmen, in elektrisches Signal umzuwandeln, was dann als Schallpegel irgendwann angezeigt wird.
Für den Laien vielleicht mal ganz kurz, von was für Schallpegeln reden wir? Reden wir von Motorengeräuschen oder was sind da so die Hauptfelder dafür? Straßenlärm, Flugzeug, keine Ahnung.
Ja, alles letzten Endes. Mhm. Also so die klassischen Anwendungen sind im Schallemissionsschutz, also Straßenlärm, Maschinenlärm, Fahrzeugakustik, Entwicklung, sowohl Fahrzeuggeräusche als auch im Fahrzeug. Wie leise ist es im Fahrzeug, wenn draußen Schallquellen sind? Aber auch, was macht das Soundsystem im Fahrzeug?
Ich fahre elektrisch, was alles anders.
Nee, dort gibt es auch diese Messung. Dort geht es nur gerade wieder in die Gegenrichtung. Da muss es wieder so sein, dass das Geräusch überhaupt einen Mindestwert erreicht. Früher gab es ja für besonders sportliche Autos, oder gibt es immer noch eine Norm, die denen erlaubt, etwas lauter zu sein. Aber bei den elektrischen Fahrzeugen musste das Messverfahren laut Norm auch entsprechend angepasst werden, um diese leisen Mindestgeräusche überhaupt messen zu können.
Also man braucht euch immer. Ich
hab's ja verstanden. Egal wie. Ohne Akustik geht's auch nicht.
Dann gewinnt immer mehr an Bedeutung, ich sag mal, Mikrofone am unteren und oberen Ende der Frequenzskala. Am unteren Ende hauptsächlich Infraschall, den man kaum noch hört oder wahrnimmt. Da gibt es gerade recht starke Entwicklungen, auch ein bisschen getriggert durch Wärmepumpen, Windräder und sowas, die Infraschallquellen sind und gemessen werden müssen. Am oberen Ende der Frequenzskala geht es in den Ultraschallbereich rein. Da gibt es gerade sehr starke Aktivitäten, was Messung von Ultraschall im Arbeitsschutz angeht. Ja,
und ihre Mikrofone,
es geht um leise Pegel, Maschinen werden immer leiser, Lüfter werden immer leiser. Durch die Elektromobilität wird das Klicken oder das Summen jedes Stellmotors im Fahrzeug plötzlich hörbar. Und alles das muss gemessen, analysiert werden, optimiert werden. Mhm. Auf der anderen Seite hat man sehr hohe Schalldrücke, wenn es um Überwachungen von Sprengungen, Explosionen, Baustellenlärm, Bergbau und sowas geht. Und alles das müssen Messmikrofone letzten Endes können. Natürlich nicht ein Messmikrofon, dafür gibt es spezielle Anwendungen dann oder Ausführungen der Messmikrofone.
Und jedes einzelne Ihrer Mikrofone ist wahrscheinlich besser als das menschliche Ohr.
Ja, weil das Messmikrofon muss auch Schallsignale aufnehmen und übertragen können, die das menschliche Ohr nicht hört.
Was unterscheidet denn, jetzt wieder für den Laien gesprochen, ein Messmikrofon von einem Studiomikrofon, wie wir es jetzt hier haben?
Beim Studiomikrofon haben wir zunächst mal in der Fertigung oder ja in der Entwicklung, Beurteilung den Fall, da haben wir zwar Normen, die vorschreiben, welche Größen angegeben werden sollen und wie man die misst, aber es gibt keine Normen, wie welchen Frequenzgang welches Mikrofon haben soll, welches Rauschen welches Mikrofon haben soll. Da gibt es nur die Messnormen, damit die einzelnen Mikrofone untereinander vergleichbar sind. Mhm. Beim Messmikrofon gibt es diese Freiheitsgrade nicht. Da gibt es Normen, die ganz klar vorschreiben, welche Eigenschaften ein Mikrofon haben muss, um ein Messmikrofon zu sein. Das betrifft Übertragungseigenschaften wie Frequenzgang, Impulsverhalten, Reaktion auf Umgebungseinflüsse. Also wie verändert es seine Eigenschaften, wenn die Temperatur sinkt, wenn die Temperatur steigt, wenn die Luftfeuchtigkeit zunimmt, wenn die Luftfeuchtigkeit abnimmt. Und da ist auch ganz klar festgeschrieben, wie unempfindlich ein Messmikrofon gegen solche Änderungen sein muss. Plus eine Eigenschaft, dass das Messmikrofon auch über die Jahre seine Übertragungseigenschaften nicht verändern soll.
Das heißt, da ist enorm viel Entwicklungsarbeit erstmal nötig und dann natürlich irgendwie Prüf- oder Messarbeit. Wie checken Sie denn, ob das Messmikrofon dann tatsächlich diese Bedingungen alle erfüllt?
Das betrifft bei uns nicht nur die Messmikrofone, sondern weil wir die Synergieeffekte ganz gut ausnutzen können zwischen Messmikrofon und Audiomikrofon, auch die Audiomikrofone. Wir haben Messmikrofonnormale, die direkt an die Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Braunschweig angeschlossen sind, als das Nationale Metrologieinstitut. Und die Mikrofone, die wir von dort kalibriert bekommen, sind unsere, ich sag mal, heiligen Normale, auf die wir alle unsere Messmikrofone beziehen, aber auch die Audiomikrofone, die wir messen, beziehen. Auch jedes Audiomikrofon, was bei uns gefertigt wird, erlebt einen End-of-Line-Test im schalltoten Messraum oder Reflexionsarm-Messraum und wird dort gegen Messmikrofone gemessen und muss dann seine Eigenschaften unter Beweis stellen, bevor es das Haus verlässt.
Ich war ja mit Herrn Wagner in diesem Raum, das ist ja schon sehr, sehr beeindruckend.
Dieser Raum, die Akustik ändert sich jetzt, weil wir haben jetzt keine Reflexion mehr von den Wänden. Ja. Es kommt also nur Schall von der Quelle zum Sensor und sonst nichts. Und hier in diesem sehr sauberen Schallfeld sind wir in der Lage, die Güte unserer Mikrofone eben zu testen und die Qualität festzustellen, bevor die ausgeliefert werden.
Weil es stört wirklich nichts. Ne? Wir schweben hier auch auf. Das ist eine Drahtseile sozusagen.
Weil diese Dämmkeile sind auch unter uns. Ja. Das ist also ein komplett ausgestatteter Schallmessraum.
Da kommt nichts zurück von der anderen Seite.
Der Raum selbst, der steht auf einem eigenen Fundament. Das ist ein Gebäude hinter dem Hauptgebäude. Ja. Und dort ist also eine elastische Fuge dann zum Hauptgebäude und diese Tür wird natürlich noch verschlossen. Ich kann das ja mal machen.
Testen wir mal, wenn dann richtig.
Dann haben wir ungefähr 10 oder 11 dBA. Normalerweise heißt es Raum in Raumtechnik. Da wird also ein Gebäude gebaut. Da drin nochmal auf Federn stehend noch ein Gebäude. So sind Ihre Studios sicherlich auch gebaut.
In gewisser Weise, ja genau.
Und bei uns ist es eine Besonderheit mit der Geschichte der Firma verbunden. Für die Laserproduktion, für die dieses Gebäude gebaut wurde, wurde in diesem hinten dran gesetzten Gebäude die Kompressorenstation eigentlich geplant. Und deswegen ist das eben auch völlig vibrationsfrei vom Gebäude isoliert. Und deswegen wird dann ungefähr in der Mitte des Raums der Prüfling installiert, nach genormtem Messverfahren in einem Meter Abstand die Schallquelle und dann wird ein Signal über den kompletten Frequenzbereich durchfahren. Das ergibt dann den Frequenzgang der Mikrofone. Dann werden die Mikrofone gedreht und quasi die Richtcharakteristik in verschiedenen Positionen getestet. Und am Ende werden die natürlich auch nochmal angesprochen und dann erst verpackt und verkauft.
Das heißt, jedes Mikrofon, und das sind ja nicht wenige, die bei Ihnen die Hallen verlassen jeden Tag, muss durch diesen Raum.
So ist es. Und da ist es für die Entwicklung manchmal schwer, in den Raum reinzukommen, weil die Produktion dort eben jedes Messmikrofon reinträgt. Und das ist gut so.
Wie viele Mikros gehen im Monat bei Ihnen aus der Firma raus?
Über den Daumen. Zwischen 500 und 1000.
Wenn Sie heute Nachrichten aus dem Bundestag hören, dann denken Sie vielleicht manchmal, huch, da spricht jemand durch unsere Mikrofone.
So ist es. Das sind auch ziemlich spezielle Mikrofone, die es in der Form, denke ich, auch nur von unserer Firma gibt. In diesen Mikrofonen, die auch gar nicht so aussehen wie Mikrofone, sind insgesamt 8 Mikrofone verbaut.
Das sind diese zwei Stäbe am Rednerpult?
Das sind die zwei Stäbe links und rechts am Rednerpult.
Wo ich aber denke, die zeigen ja eine ganz andere Richtung, gar nicht zum Sprecher, aber jetzt kommt der Trick.
Jetzt kommt der Trick.
Das ist interessant. Die Kollegin baut gerade das Netzgerät für das KIM-Mikrofon zusammen und das kennt eigentlich fast jeder. Das steht im Bundestag am Rednerpult. diese beiden länglichen Teile, die von manchen Leuten gar nicht als Mikrofon identifiziert werden, die sorgen dafür, dass dort wunderbare Akustik herrscht und bei allen Richtungen, in die gesprochen wird, sich der Klang nie ändert und alles immer gut funktioniert. Das ist eine Mikrofonzeile, da sind 8 Mikrofone drin. Und diese Mikrofone schauen wie jeweils in Richtung Sprecher und die Zusammenschaltung dieser einzelnen 8 Mikrofone ergibt dann eine Richtcharakteristik, die genau Richtung Sprecher geht. Und auf die Art wird dann zum Beispiel jegliches andere Geräusch, was im Raum irgendwo noch ist, ausgeblendet und es wird damit bessere Übertragung erreicht.
Aber da können es ja noch einige Bundestage ausgestattet werden, wenn ich die Netzteilanzahl sehe.
Das ist aber in einigen Parlamenten, also Landesparlamenten auch installiert und sogar im Ausland. Man hat sich bei dem Mikrofon an Deutschland orientiert und man hat das sozusagen als Aushängeschild auch verwendet. Und deswegen waren wir da auch schon im Ausland, haben solche Probeinstallationen gemacht, die dann dazu geführt haben, dass das dort eingesetzt wurde.
Zumindest die Akustik ist sehr gut.
Die Akustik, was drüber gesprochen wird, ist nicht unsere Baustelle.
Wie kam es, dass für dieses, ich sag's mal, hochsensible Projekt Gefell ausgewählt wurde?
Der ursprüngliche Prototyp dieses Mikrofons wurde in München am Institut für Rundfunktechnik entwickelt. Und als der Bundestag damals gebaut wurde, hat man sich überlegt, welche Übertragungseigenschaften ein Mikrofon haben sollte, was dort eingesetzt wird. Und da kam der Gedanke auch auf, dass diese Neuentwicklung dafür sehr gut geeignet ist. Dann gab es die ersten Versuche mit diesem Mikrofon, die zum guten Ergebnis führten. Und seitdem sind die Mikrofone auch dort installiert.
Und nicht nur im Bundestag, die sind auch an anderen Stellen zu finden.
Die sind auch in anderen Parlamenten zu finden. Das sind die Orte, wo man sie am meisten sieht. Die größte Stückzahl dieser Mikrofone sind allerdings in Videokonferenzanlagen verbaut worden. Dort sieht man sie nicht. Das ist so ein bisschen das Manko von vielen unserer Mikrofone. Unsere Mikrofone sieht man nicht so häufig mit den Sängern auf der Bühne oder im Fernsehen, sondern sie werden dann von den gleichen Künstlern eher im Studio genutzt, wenn sie ihre Musik aufnehmen.
Ich weiß gar nicht, Gefell ist, glaube ich, vom Namen her den wenigsten ein Begriff.
Und viele sind auch erstaunt, dass sich hinter Gefell der Ort verbirgt, wo die Mikrofone gefertigt werden. Wobei Gefell eigentlich der wichtigste Bestandteil unserer Marke ist. An vielen Stellen in der Welt, vor allem international, wird von Gefell-Mikrofon oder Gefell-Sound gesprochen. Mikrotech oder Mikrofontechnik, spielt dann auch eine Rolle. Aber wenn jemand sagt Gefell-Sound oder Gefell-Mikrofon, wissen alle sofort, was gemeint ist.
Ja, also das ist wirklich ein Produkt aus Thüringen, was seine Tradition hat und quasi in der Welt zwar woanders auch hergestellt wird, aber wir haben einen Ruf, der schon bekannt ist. Wenn Sie in Amerika in ein Studio gehen und fragen, was ist Gefell, dann wissen die das. Aber sie wissen nicht, dass Gefell eine kleine Stadt in Thüringen ist. Es ist so, dass uns schon öfters passiert.
Die Adresse lautet ja sogar noch Georg-Neumann-Platz.
Das ist richtig.
Seit wann?
Als ich nach Gefell kam, war es schon so. Ich glaube, mich zu erinnern, das war zu einem Jubiläum und müsste deshalb 2008 gewesen sein.
Ja. Sie haben ja vorhin das Thema Röhre auch schon ins Spiel gebracht. Wie verändert denn Digitalisierung den modernen Klang?
Als Ingenieur kann ich auf jeden Fall sagen, macht die Digitalisierung den Klang neutraler. Besser. Es gibt weniger Fehleranfälligkeit, sowohl vom Mikrofon selbst als auch von der Bedienung des Mikrofons. Von daher kann man auf jeden Fall erstmal von besseren technischen Eigenschaften ausgehen. Jetzt kommen wir aber wieder zu dem Punkt, den ich vorhin schon gesagt habe. Was passiert dann, wenn man ein Mikrofon, was im Datenblatt sehr gut aussieht und sicher auch sehr gut überträgt, mit einem Mikrofon vergleicht, was Vintage-Kapsel beinhaltet, was Röhrenschaltung beinhaltet, dann kommt die subjektive Note dazu und dann entscheidet nicht nur die technischen Eigenschaften, sondern das, was man hört und vor allem auch, was man fühlt bei dem, was man hört. Hm. Das sollte man nicht unterschätzen. Wir haben als digitales Mikrofon im Moment eins im Messmikrofonbereich, was dafür sorgt, dass es nur noch einen Messbereich geben muss, was in der klassischen Schallmesstechnik nicht so war. Da musste man vorher entscheiden, habe ich eher lautere Signale, die ich zu messen habe, oder leisere Signale, die ich zu messen habe. Das Mikrofon oder die Mikrofonkapsel selbst kann mit diesem wahnsinnig großen Bereich umgehen, aber die nachfolgende Elektronik schlecht. Und bei diesem digitalen Messmikrofon ist es so, dass wir das überwinden konnten und ein digitales Mikrofon geschaffen haben, was den Schalldruck als Zeitsignal entgegennimmt und einen diskretisierten Schalldruck direkt ausgibt, der dann vom Messgerät weiterverarbeitet werden kann.
Es gibt zwar einige Digitalmikrofone, aber unseres ist doch ein besonderes. Das okay. Einige Tricks bereithält, die die anderen noch nicht eingebaut haben. Zum Beispiel ist dort eine direkte Kopplung der Eingangsgröße Schalldruck in den digitalen Ausgangswert gegeben. Und ansonsten wird dort immer erst umständlich über Spannungen gerechnet in allen anderen Mikrofonen. Und hier kann wirklich der das zum Beispiel als Programmierer in einer Software dann verarbeiten muss, direkt auf die Werte zugreifen, die das Mikrofon auch misst, ohne eine Übergangsgröße.
Wenn wir jetzt also gerade bei der Mikrofonentwicklung nochmal ansetzen, die M7-Kapsel haben wir ja schon mehrfach angesprochen. Mir stellt sich dann die Frage, kann ich überhaupt ein perfektes Mikrofon noch verbessern?
Ich denke, das kann man schon. Man muss immer ein bisschen überlegen, wo man da ansetzt. Wir sehen unsere Kernkompetenz vor allem in der Fertigung der elektroakustischen Wandler, die im Mikrofon drin sind. Es gibt auch Mikrofonhersteller, die kaufen sich die Mikrofonkapsel als elektroakustischen Wandler hinzu, bauen eine schicke Schaltung rundherum und haben das als Produkt. Bei uns geht es wirklich um die Mikrofonkapsel selbst und da lässt sich schon noch einiges verbessern im Hinblick auf noch mehr Rauschfreiheit, Pegelfestigkeit, Langzeitstabilität. Das sind so die Eigenschaften, die man meistens gar nicht erstmal sieht. Auf Frequenzgang, Richtcharakteristik guckt erstmal, denke ich, jeder, der ein Mikrofon kauft, auf Rauschen und Übersteuerungsfestigkeit vielleicht auch noch. Aber wenn es dann darum geht, wie langzeitstabil diese Eigenschaften sind, ob ich an dem Mikrofon in 10 Jahren noch Spaß habe oder in 20 Jahren, da wird es dann schon schwieriger und das zeichnet aber gute Mikrofone aus.
Trotzdem kommen ja oft Kunden noch mit historischen Mikrofonen oder M7-Kapseln zu Ihnen, weil sie die gerne repariert haben möchten.
Ja, da das Unternehmen schon sehr lange Mikrofone baut und auch in Handarbeit, sind wir auch heute noch in der Lage, die allermeisten dieser Produkte im Service zu behandeln. Das ist nicht immer die klassische Reparatur, das geht bis hin zu Restaurierungen, sage ich mal, von Teilen, die so nicht mehr in Serie gibt, sondern die speziell nachgefertigt werden müssen. Das bedeutet natürlich auch, dass es Reparaturen sind oder Restaurierungen, die nicht in 1-2 Wochen erledigt sind. Gerade wenn es um Spezialteile geht, müssen die Kunden auch da etwas länger drauf warten. Aber die meisten nehmen das auch in Kauf und freuen sich, dass auch historische Mikrofone von uns noch im Service behandelt werden können.
Machen wir ganz kleinen Gedankensprung. Sie haben ja gesagt, seit 2010 sind Sie Chef der Firma. Corona war für Sie ja ein kleiner Vorteil, muss man so sagen, ne? Das hat Ihnen ja einen kleinen Aufschwung gebracht.
Das war so und der war gar nicht mal ganz so klein.
Woran lag's? Wie kam's?
Also unsere erste Befürchtung war natürlich auch, dass es nicht so sein wird, weil viel weniger Veranstaltungen stattfinden. Allerdings wären unsere Mikrofone ja eher unsere Audiomikrofone eher für Aufnahmen benutzt und gerade auch im semiprofessionellen Bereich oder auch im professionellen Bereich hat es viele Künstler von der Bühne erstmal ins Studio gezogen und ja, sie haben von dort aus produziert, von dort aus ihre Werke veröffentlicht und da hatten wir zum einen den Vorteil, dass dafür Mikrofone gebraucht wurden, zum anderen, dass wir selbst Gott sei Dank nicht sehr stark betroffen waren und sehr gut lieferfähig waren, sodass, wenn jemand schnell ein Mikrofon brauchte, wir in aller Regel sofort reagieren konnten und die Kunden oder die Händler mit Mikrofonen beliefern.
Ist ja auch mal schön, dass man mal so eine Geschichte hört.
Allerdings.
Bei den meisten war es ja eher andersrum.
Das betraf auch die Messmikrofone genauso wie die Audiomikrofone.
Ja. Okay. Gefäll. Wir haben ja vorhin selber gesagt, Georg Neumann ist damals an einen Ort gerückt, der weit, weit ablag. Wie ist denn die Situation für Sie heute im Mitarbeiterbereich? Ich glaube, Sie haben sehr viele langjährige Mitarbeiter, die schon lange bei Ihnen sind. Fluktuation wahrscheinlich nicht so hoch, aber Sie brauchen ja auch wieder Nachwuchs.
Wir brauchen auch wieder Nachwuchs. Und ja, das ist, wie Sie schon angedeutet haben, nicht so einfach. Die Gegend, in der sich Gefell befindet, hat erstmal keine so große Bevölkerungsdichte. Und ja, der Vorteil ist, dass viele Leute sich trotzdem regional orientieren, was die Arbeit angeht. Aber man hat natürlich auch andere Unternehmen, mit denen man im Wettbewerb steht, auch im benachbarten bayerischen Raum, wo wir gucken müssen, dass wir Fachkräfte rankriegen und die dann auch halten können.
Wie motivieren Sie?
Es ist zunächst mal unser Umfeld, was gerade auch hinsichtlich Arbeitszeiten, Flexibilität sehr ansprechend ist, denke ich immer wieder. Ja, man kann seine Arbeitszeit ziemlich frei einteilen. Wenn Wege zu erledigen sind, ist das in aller Regel auch kein Problem. Die Arbeit muss natürlich gemacht werden. Das ist wichtig und am Ende des Tages muss auch was dabei rauskommen. Aber dass man zu einer bestimmten Zeit anfängt und zu einer bestimmten Zeit aufhören muss und dazwischen immer im Unternehmen sein muss, das ist dann nicht unbedingt erforderlich.
Nur im Homeoffice kann ich die Mikros nicht bauen.
Da kann man sie nicht bauen. Tatsächlich ist der Homeoffice-Anteil bei uns auch gar nicht so hoch. Einige Kollegen nutzen das. Wir haben auch einen Kollegen, der in München wohnt und von dort aus hauptsächlich im Homeoffice arbeitet. Das funktioniert auch wunderbar. Mikrofone bauen muss man schon in Gefell. Die Maschinen, Anlagen, ist dort alles vor Ort. Aber ja, der Großteil der Mitarbeiter kommt auch aus den umliegenden Orten. Ich glaube, die einzigen Ausnahmen sind ich und ein Entwickler, die von etwas weiter her zugezogen sind.
Es gibt in meinem Podcast eine Kategorie, die nennt sich Gedankensprint. Kurze Fragen und hoffentlich schnelle, kurze Antworten.
Okay.
Und gleich ein Druck erhöht hier. Nein, gehen wir es an.
Der Gedankensprint.
Womit wären Sie als Kind am liebsten berühmt geworden?
Mit Musik.
Was ist Ihr erster Gedanke, wenn morgens der Wecker klingelt?
Geh wieder aus.
Welche Fähigkeit hätten Sie gern über Nacht gelernt? Ohne Training, einfach so, ohne Umwege.
Fliegen, Pilot.
Welches Lied, welcher Song wäre Ihr heutiger Soundtrack?
Auf jeden Fall was von Depeche Mode.
Schöne Wahl. Was war Ihr unerwartetster Erfolgsmoment in den letzten 12 Monaten? Egal ob privat oder geschäftlich.
Das Digitalmikrofon MV240 in Verbindung mit dem iPhone.
Spannend.
Als neues Produkt, ja.
Welches Wort müsste dringend in den Duden und warum? Gefell steht schon drin, glaube ich.
Wäre sonst eine gute Wahl gewesen.
Müssen wir nicht, alles gut.
Ja, dann, ich müsste mal wieder in den Duden schauen.
Hoffen wir auf Gefell. Worüber haben Sie zuletzt herzlich gelacht? Sagen Sie nicht, Sie lachen nicht.
Doch, das schon. Das wäre eher zu oft. Ja. Wir hatten letzte Woche wieder ein Fachausschusstreffen, bei dem es zum Teil sehr lustig zuging. Da haben wir auf jeden Fall sehr viel gelacht. Ja.
Fachausschusstreffen, klingt gut.
Die Elektroakustiker Deutschlands unter sich. Ja.
Das sind ja wahrscheinlich so diese Ingenieurs, diese Insider-Witze. Die
auch, ja.
Auch, ja. Mit welcher inspirierenden Persönlichkeit würden Sie gerne für einen Tag tauschen? Und was würden Sie tun? Also ich hatte schon Bill Gates, habe ich schon gehört, Elon Musk habe ich schon gehört. Ich glaube sogar Donald Trump war auch schon mal dabei, um einfach mal diese Perspektive zu erleben. Also so in die Richtung kann es gehen, es kann aber auch ganz was anderes sein.
Es wären bei mir eher theoretische Physiker, wobei ich da jetzt gar nicht mich auf einen bestimmten Namen festlegen würde.
Da kommt der Ingenieur wieder durch. Okay. Ja. Was fühlt sich für Sie heute völlig normal an? Wäre vor 5 oder 10 Jahren aber völlig undenkbar.
Vor 20 Jahren war noch undenkbar, Geschäftsführer eines Unternehmens wie Mikrotech Gefell zu sein. Fühlt sich heute völlig normal an.
Vervollständigen Sie den Satz, einen echten Champion erkennt man an?
Seinem Erfolg, egal ob er ihn selbst so wahrnimmt oder nicht.
Gucken wir mal nach vorn. Wo sehen Sie Gefell in 10 Jahren? Nicht den Ort, sondern Ihr Unternehmen.
In 10 Jahren wollen wir uns vor allem im Bereich der Messmikrofone weiterentwickelt haben, in Produktbereiche, die wir jetzt noch nicht im Angebot haben, wo wir aber sehr viel Bedarf in der Industrie auch zukünftig sehen und wollen bei den Audiomikrofonen sowohl bei historischen Modellen als auch bei Neuentwicklungen mehr am Start haben. Wir haben den Charme, sage ich immer, bei den Messmikrofonen, der einzige von den Großen auf der Welt zu sein, die wirklich nur das Messmikrofon fertigen und nicht das Schallpegelmessgerät komplett. Was uns attraktiv für alle Hersteller von Schallpegelmessgeräten macht, weil die nicht befürchten müssen, dass wir als auch Schallpegelmessgeräthersteller denen Konkurrenz machen. Drum greifen die dann gern zu unseren Messmikrofonen für ihr Schallpegelmessgerät. Und es gibt so alle 2, 3, 4 Jahre immer mal so einen Sprung nach oben, dass wieder ein neuer Großkunde dazukommt und man plötzlich viel mehr Produktionskapazitäten bräuchte. Und das ist dann schon immer eine gewaltige Herausforderung.
Sie haben ja 2 Produkte mitgebracht. Die haben wir hier schon mal installiert an den Mikrofonarmen. Was sind das jetzt für Mikrofone, die wir hier haben?
Zum einen haben wir das berühmte M930-Mikrofon als sehr kleines Großmembranmikrofon.
Heißt, da ist die M7-Kapsel drin?
Da ist nicht die M7-Kapsel drin. Da ist eine sehr rauscharme Kapsel drin und das ist ein Mikrofon, was aber sehr gerne auch in Rundfunkstudios angewendet wird oder überall, wo Sprache aufgezeichnet werden muss. Und es hat den Vorteil dadurch, dass es ein so kleines Großmembranmikrofon ist, dass es die Sicht wenig einschränkt auf Monitore, Skripte, alles, was man noch so an seinem Platz liegen hat.
Wenn Sie vielleicht mal die 50 Zentimeter rüberrücken, ich würde es mal anmachen, dass wir einfach mal einen kleinen Klangvergleich haben. So, das ist jetzt das. Ja.
Das, wenn das rote Licht nicht täuscht, ist das jetzt das M930-Mikrofon.
Genau, genau.
Durch das ich spreche.
Sehr schön. Klingt für mich fast ähnlich zu dem, was wir hier im Studio haben, aber Sie würden wahrscheinlich, würden Sie den Unterschied hören?
Das müsste ich mal ausprobieren, ich denke schon.
Okay, jetzt haben wir noch ein zweites Gerät daneben.
Ja, das ist dann jetzt wirklich eins mit der berühmten M7-Kapsel, ein Transistormikrofon, das MT71S. Wird auch in Rundfunkstudios gerne eingesetzt, aber Hauptanwendung dieses Mikrofons ist dann eher das Aufnahmestudio für Instrumente, Gesangssolisten und so weiter. Dann bin ich jetzt vom M930-Mikrofon zum MT71-Mikrofon mit klassischer M7-Kapsel gewechselt, die ja so den Klang seit den 30er Jahren prägt. Damals natürlich noch im Röhrenmikrofon, jetzt in einem Transistormikrofon.
Das würde jetzt wie viel kosten? Was haben wir jetzt hier draufgeschraubt?
Das liegt so zwischen 1.500 und 2.000 Euro.
Okay. Was wäre Ihr Liebling von den beiden?
Das MT-71S. Als Ingenieur das M930.
Okay, da schlagen wieder die zwei Herzen.
Genau.
Kommen Sie gern zurück auf unser Neumann-Mikrofon. Sie haben ja noch einen kleinen Ordner mitgebracht mit Referenzen. Da würde ich gern noch mal mit Ihnen reinschauen, weil ich habe da schon geblättert, als ich bei Ihnen in der Firma war. Okay. Es geht mir vor allem, es sind ein paar Künstler zu sehen, es sind auch Mikros zu sehen, die wir so von den DDR-Bühnen kennen. Aber es gibt ein Bild, da ist Walter Ulbricht drauf zu sehen. Und es gibt ein Bild, da ist Günter Schabowski drauf zu sehen.
Ja.
Und da müssen wir noch kurz dazu erzählen, was es damit auf sich hat.
Da muss ich mal ein bisschen blättern.
In aller Ruhe.
Aber ja, die beiden sind drin.
Denn da habe ich sofort gestutzt, als ich geblättert habe, dachte, hup, was ist denn hier? Das müssen wir erklären.
Ja, wie auch heute im Bundestag waren unsere Mikrofone auch in den Parlamenten und entsprechenden Behörden zu DDR-Zeiten vertreten. Und ja, als Walter Ulbricht seinen berühmten Satz gesprochen hat, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten, standen einige CMV 563 Mikrofonverstärker mit MK55 Kapseln vor ihm, die das übertragen haben.
Okay, so, dann wissen wir, was aus der Geschichte dann geworden ist.
Ja.
Und jetzt haben wir das Bild von Günter Schabowski.
Ja, da wurde das Ganze rückgängig gemacht und ja, auch da standen unsere Mikrofone vor ihm. Hier sehe ich SMS-70-System, was es in den 70er Jahren gab als Kleinmembran-Transistormikrofon.
Das war 89, als er dann gesagt hat, es gilt wohl unverzüglich oder ab sofort oder was er gesagt hat.
Meiner Kenntnis nach ist das sofort, ja, unverzüglich. Und wir wissen alle, was dann passierte.
Also kann man mal sagen, Gefell, Mikrotech Gefell hat auf jeden Fall mit Geschichte nicht geschrieben, sondern hörbar gemacht.
Übertragen auf jeden Fall, genau.
Matthias Domke, Chef von Mikrotech Gefell, war mein Gast. Ich sage vielen Dank.
Ich danke auch.
Das war wieder ein spannender Einblick in die kleine, große Welt der Hidden Champions aus Thüringen. Auf diesem Kanal gibt es außerdem jeden Tag aktuelle News, fundierte Reportagen und kluge Interviews aus Thüringen, direkt von unseren Reporterinnen und Reportern. Also, Top-Thema Thüringen abonnieren, zu finden in ARD Sounds.
Unsichtbar groß. Thüringens Hidden Champions erzählen.